So, einen Vorschau-Podcast haben wir noch für euch und natürlich wollen wir auch auf die deutsche Nationalmannschaft schauen, auf den Spielplan, auf Erwartungen, auf mögliche Reihenkonstellationen und da sind wir gleich beim Thema, denn als wir aufgenommen haben, war noch nicht endgültig klar, ob Lukas Reichel wirklich zur Mannschaft stößt. Jetzt ist es ja mittlerweile, das wisst ihr, offiziell. Wir sprechen so ein bisschen drüber, wo er spielen könnte. Also insofern nur dieses kleine Update jetzt von mir. Also Lukas Reichel ist mit dabei, wird also zur deutschen Nationalmannschaft stoßen in Tschechien. Wann er dann wirklich spielen wird, ist noch nicht klar. Also gut möglich, dass gleich die ersten beiden Spiele vielleicht sogar Freitag, Samstag ohne ihn stattfinden. Aber das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall Lukas Reichel mit dabei. Das als kleine Info vorab. Und jetzt auch bei diesem Podcast. Viel Spaß beim Hören. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und auch ein Vorschau-Podcast geht's noch, nämlich der zur deutschen Nationalmannschaft und auch der natürlich wieder mit Bernd Schwickerer. Servus.
Tag, Herr Fetzer. Eine absolute Freude, Sie zu sehen.
Und das Ganze natürlich,
und zu hören natürlich.
Ja, an den Start geschickt und supportet weiterhin von euch über startnext.com/WM2024. Heute geht das Dankeschön an Sarah, an Kai, an Julian, an Jürgen, an Tim, Christian, an Felix, Heiko, Andreas und Thomas. Ihr alle habt über startnext.com/WM2024 supportet und natürlich könnt ihr bis zum Ende des Turniers auch weiter supporten und diesen Podcast, dieses Projekt unterstützen. Gruppe A haben wir schon vorgedreht, Gruppe B haben wir schon vorgedreht. Jetzt drehen wir die deutsche Mannschaft vor. Wir schauen auf die deutsche Mannschaft, Bernd, die natürlich erst einmal die Erwartungen moderieren muss, auch so nach außen. Letztes Jahr Silber. Ja, was kommt nach Silber? Nach Silber kommt natürlich Gold. Aber wir wissen alle, so einfach ist es nicht. Erstmal kommt das Viertelfinale. Das ist so der erste Schritt für Deutschland bei einer Weltmeisterschaft. Auch wenn du Silber gewonnen hast vor einem Jahr.
Ja, und du merkst ja, dass es irgendwie gar kein anderes Thema zu geben scheint. Ne? Es redet niemand irgendwie über Reihenzusammenstellung. Und Lukas Reichel ist so ein bisschen Thema. Kommt er jetzt, kommt er nicht? Und natürlich waren die vergangenen Tage ein Thema, ob und warum nicht Seider kommt. Aber es geht nur um Erwartungen. Was ist drin? Was ist möglich? Und es gibt da so zwei Lager. Also Philipp Grubauer hat ja in dem Interview wohl recht klar gesagt, das Ziel ist so lange wirklich dabei zu bleiben. Ne? Also natürlich die Goldmedaille, was ja auch grundsätzlich in Ordnung ist. Man sagt ja nicht, wir gehen in ein Turnier, um irgendwie nach drei Tagen nach Hause zu fahren. Und er hat ja auch nicht gesagt, wir holen Gold, sondern er hat nur gesagt, das wäre mein Ziel. Aber grundsätzlich sind die anderen schon sehr zurückhaltend, Harry Kreis, und versucht's ja immer wieder. Moritz Müller hat es ein paar Mal gesagt, ich habe jetzt länger mit Nico Sturm telefoniert für ein Interview. Und er hat auch so gesagt, ja, also wir denken jetzt nicht jeden Tag über die Goldmedaille, ne? Wir gucken erstmal aufs Viertelfinale. Und das ist ja auch richtig. Aber man merkt schon, wie das ist typisch Deutschland. Irgendeine Randsportart reißt irgendwas und auf einmal steigen die Erwartungen. Auf einmal erzählen irgendwelche Leute, die gar keine Ahnung eigentlich von dieser Sportart haben. Das muss jetzt immer so sein. Ich bin noch mal gespannt, wie das so bei den Basketballern läuft, wenn die in ihr nächstes Turnier starten. Da wird bestimmt auch jeder sagen, ja, Gold, da klauen uns jetzt nochmal den WM-Titel.
Jedes Turnier hat einfach eine eigene Dynamik auch und das hat sich im letzten Jahr einfach so entwickelt, nach den Niederlagen zum Auftakt, dann die Siegesserie gestartet, immer mit dem Rücken zur Wand, natürlich auch eine besondere Situation auch für den Kopf und diese Situation gemeistert und dann aber auch wirklich starke Leistungen gezeigt, im Viertelfinale erst gegen die Schweiz, dann im Halbfinale die USA nach Verlängerung, trotz Rückstand und schlechtem Start geschlagen, also es gab auch insgesamt übers Turnier gesehen und auch in Spielen immer wieder diese Comebacks und dann natürlich die Silbermedaille nach der Niederlage im Finale gegen Kanada. Das war die vergangene Weltmeisterschaft.
Kurz ein Einschub dazu. Man muss aber auch sagen, dass die Deutschen auch in den ersten drei Spielen ordentlich waren. Gegen Schweden hattest du nur 0-1 verloren, gegen die Amerikaner hattest du gut gespielt. Natürlich standest du nach drei Spielen mit 0 Punkten da, aber es herrschte ja keine Untergangsstimmung. Es war nicht so nach dem Motto, oh Gott, was machen wir hier eigentlich? Wir können gar nicht mithalten, sondern die Meinung von allen war, ey, wir sind so nah dran. Wenn der Puck an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr für uns fällt, gewinnen wir hier Spiele. Und das war so das Selbstverständnis, was sie weitergetragen haben. Und auch das hat Sturm in dem Interview gesagt. Wir haben einfach nichts anders gemacht, ne? Wir haben einfach weitergespielt, wie wir es vorher gemacht haben. Wir waren fast schon stur, hat er gesagt, wie wir unseren Plan durchgezogen haben. Und das müsste man jetzt wieder machen. Und das zum Beispiel hat er kritisiert an diesem ersten Testspiel gegen Frankreich, wo du sagst, da haben wir gut gestartet und dann haben wir aber eben nicht so weitergemacht, wie wir es eigentlich machen sollten, haben auf einmal versucht, was anderes zu tun und das ist schief gegangen, aber er sagt auch, das war natürlich andererseits ein sehr guter Schuss vor den Bug, dass wir jetzt wieder wissen, ey, wir müssen es immer so machen, wie wir uns das vorgenommen haben.
Ja, Und ich denke, dann sind vielleicht die Ergebnisse in den Testspielen auch gar nicht so schlecht, weil überragend war das nicht, ganz im Gegenteil, ne? Also da war jetzt kein wirklich souveränes Spiel dabei, wo du sagst, okay, das ist das ganze Spiel richtig gut. Harry Kreis war da teilweise mit einzelnen Dritteln sehr zufrieden, es waren gute Drittel dabei, aber so ein Auftritt über 60 Minuten, wo du sagst, ah, okay, hier kommt der Silbermedaillengewinner, war nicht mit dabei und insofern, ja, vielleicht auch gar nicht so schlecht zu wissen, okay, wir müssen einfach da 60 Minuten, 65 Minuten unser Ding so spielen, sonst haben wir keine Chance.
Frage ist natürlich, wie du die Vorbereitung generell wertest. Grundsätzlich stehen ja jetzt mal 3 Siege aus 8 Spielen, das ist nicht viel, aber auch vergangenes Jahr waren es jetzt 3 Siege aus 6 Spielen und da der Kader ja in den ersten 3 Phasen eh komplett anders aussieht, ist es ja eigentlich auch egal. Andererseits ist es natürlich auch nicht schlecht, so für die Stimmung in der Kabine mal einen Sieg zu feiern, wenn du nur verlierst und immer nach dem Spiel irgendwie ein bisschen sauer in der Kabine sitzt, tut das natürlich auch so eine Stimmung in der Mannschaft nicht gut. Deshalb war dieser letzte Sieg, glaube ich, nicht ganz unwichtig.
Ja, also letztes Jahr die knappen Spiele gegen die großen Gegner verloren, dann auch, musst du auch sagen, da ist halt mal eine Scheibe gefallen in den anderen Spielen, ja, wo es dann...
Gegen Dänemark zum Beispiel.
Ja, genau. Und dann ist es besser gelaufen. Auch das hat, glaube ich, im Turnierverlauf dann gezeigt, es sind dann tatsächlich die viel zitierten Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen. Und ja, dieses Jahr geht's los am Freitag, 16.20 Uhr, gegen die Slowakei, dann die USA, dann Schweden, dann Lettland. Also du hast eigentlich wieder die gleiche Situation wie vor einem Jahr. Und es könnte passieren, dass du ähnlich startest, vielleicht sogar mit 3 Niederlagen. Ja? Wollen wir jetzt nicht davon ausgehen. Ich finde, der Unterschied ist schon, dass du da die Slowakei zum Auftakt hast und da eigentlich schon ein Spiel sagen kannst, da kannst du gleich mal Schwung aufnehmen mit einem Sieg. Aber es sind halt die schwersten Gegner am Anfang und dann hinten raus die, die du gewinnen musst und wahrscheinlich auch von der Tabelle her dann einfach, da ist halt dann Must-Win, Spiel für Spiel. Also du hast dann wahrscheinlich ab Spiel 4 oder ab Spiel 5, ja, Spiel 4, 5 hast du eigentlich nur noch K.O.-Spiele.
Genau, und deswegen finde ich auch diese Aussage, die man jetzt immer wieder hört mit, wir fangen komplett bei Null an, das hat nichts mit dem alten Turnier zu tun, auch nicht komplett richtig. Also ich verstehe, dass man nicht sagt, wir machen da weiter, wo wir in Finnland aufgehört haben, aber ich glaube schon, dass diese Erfahrung aus dem Vorjahr, dass man eben durchaus mit Niederlagen starten kann, aber trotzdem noch was reißen kann, schon nicht unwichtig ist.
Ja, und da kannst du dich dann immer dran erinnern, auch wenn es nicht so laufen sollte. Letztes Jahr haben wir es auch geschafft und es gibt auch Leute, die dabei sind und die das auch in der Kabine kommunizieren. Ich meine, du hast Nico Sturmet schon angesprochen, der dann einfach sagen kann, ja, pass auf Leute, nichts verloren. Wenn es so wäre, kennen wir von letztem Jahr, machen wir ganz genauso wieder. Also dieses ins Gedächtnis holen ist, denke ich, schon auch jetzt von ja, dem psychologischen Staff, der da außenrum mit dabei ist, ja, auch eine Möglichkeit zu sagen, ja, erinnert euch, was da vor einem Jahr war und holt euch das wieder.
Ja, sollen wir aber erstmal über Leute reden, die nicht dabei sind? Ja, also ich finde natürlich, Moritz Seider ist ganz klar als Abwehrchef, der wird sehr, sehr fehlen. Auch Gawanke wird fehlen, vor allen Dingen halt auch in Überzahl. Aber wir haben es ja in den 10 Minuten, glaube ich, oder in einem Vorschau-Podcast schon angesprochen, Marcel Nöbels, der tut echt weh, ne?
Der tut auf jeden Fall weh und der hat ja auch, also alle sprechen ja immer dann gegen die USA über das Tor von Tiffels in der Verlängerung. Ja, war natürlich auch geil, wie der da durchgegangen ist an der Seite und das Ding dann ins lange Kreuz gehauen hat.
Lane Hudson, sag ich nur.
Ja. Und also war einfach ein super Tor und dann, ja, ausgelassener Jubel in der, also diese Bilder hat, glaube ich, jeder vor Augen, ja, der das Turnier verfolgt hat. Aber Marcel Nöbels hatte das Ausgleichstor geschossen gegen die USA. Das war ja auch bis 1,5 Minuten vor Schluss als Führung für die USA. Nöbels macht das Tor und er ist einfach, er hat es in den Playoffs wieder gezeigt. Klar, er hat dann große Teile der Finalserie verpasst, aber davor war einer der entscheidenden Spieler. Er ist einfach so unglaublich erfahren und so abgezockt. Also ich glaube auch einer, der dann auch mit so Situationen, wenn es nicht so läuft, ganz gut umgehen kann und vielleicht jetzt nicht der Lautsprecher ist in der Kabine, aber wenn du einen neben dir hast, der irgendwie schon alles mitgemacht hat, der schon Olympiasilber gewonnen hat, jetzt eben WM-Silber gewonnen hat und an dem perlt das alles so ab, so schätze ich ihn ein, dann ist das ja auch für die jungen Spieler, die mit dabei sind und die sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen, ganz cool. Also einmal als Charakter und dann eben halt wegen seinen spielerischen Fähigkeiten, weil er einfach ein Top-6-Stürmer ist und das in allen Situationen dann auch. Ne? 5 gegen 5 und Überzahl und Unterzahl hat auch wichtig.
Genau, und er hat insgesamt auch 7 Punkte gemacht, ne? Also das war wirklich stark. Und was man nicht vergessen darf, ja, er ist jetzt nicht der klassische Lautsprecher, aber erinnere dich mal bitte an vor und während und nach dem Viertelfinale. da hat er doch schon ganz gut Druck gemacht. Ne? Der hat doch damals nach dem letzten Gruppenspiel die schöne Ansage gemacht, der Schweizer freut sich nicht, dass er jetzt wieder auf den Deutschen trifft. Ne? Und der hat, glaube ich, schon ein bisschen gebohrt bei den Schweizern. Und das kann er auf jeden Fall. Er ist jetzt kein Typ, der nach jedem Spiel sich vors Mikro stellt und dann eine Rede hält. Aber wenn er was sagt, dann kannst du auch mal knallen. Und ich glaube, das hat so ein bisschen so den Ton vorgegeben für dieses Viertelfinale nach dem Motto, ey, wir kommen hier mit breiter Brust, wir haben nichts zu verlieren. Und ihr habt doch den Riesendruck. Ihr seid doch die Tollen, die da in der Vorrunde wieder so gut wie alles gewonnen haben und jetzt unbedingt Weltmeister werden wird. Warten wir doch mal ab, wie es läuft, weil ihr habt doch eigentlich gar keinen Bock, gegen uns zu spielen. Und das fand ich schon ganz witzig.
Also das Nöbelst nicht mit dabei, du hast aber, also ich finde auch, um das vielleicht aus der Verteidigung nochmal aufzunehmen, ja, gerade die rechte Seite ist eigentlich, wenn alle da sind, ziemlich geil mit Seider, Gawanke, Fissmann, also das ist wirklich richtig gut für eine Weltmeisterschaft. Klar, fehlen davon jetzt zwei Verteidiger, auch die jeweils dann in Überzahl spielen würden, mit Moritz Seider und mit Leon Gawanke vielleicht sogar zusammen in einer Powerplay-Formation, sind nicht mit dabei. Dafür, ja, schauen wir mal, wer dafür dabei ist im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und da würde ich mal drei Namen auf jeden Fall nennen, nämlich Philipp Grubauer natürlich im Tor, ja, und dann im Sturm Yasin Elitz, der letztes Jahr dann zwar natürlich überragend in Form war, aber verletzt war, und Leo Pföderl, der jetzt mit einem überragenden Schwung zur Weltmeisterschaft kommt.
Ja, vergessen wir auch nicht, Michaelis, ne? Der hat ja letztes Jahr auch seine schwere Verletzung gehabt, wo er eventuell sogar das Karriere ausgedroht hätte. Und der hat danach nicht unbedingt ganz so schlecht in der Schweiz gespielt. Hat ja auch schon beim Deutschlandcup in Landshut, das war ja so sein großes Comeback in der Nationalmannschaft, war er stark. Und der könnte jetzt ja genau mit Elitz und Föder zusammenspielen. Die haben ja jetzt im letzten Testspiel gegen Frankreich eine Reihe gebildet. Das heißt, du bekommst eine komplett neue Reihe dazu, die wirklich weiß, wo das Tor steht.
Wollen wir die Reihen so ein bisschen durchgehen, was wir da erwarten können?
Wir können ja eigentlich nur die durchgehen, die jetzt gegen Frankreich so waren, weil davor, weil, ob die jetzt alle so bleiben, gerade wenn Reich in der Zukunft, lassen wir mal dahingestellt sein, aber kann man trotzdem gerne mal machen.
Ja, dann, du hast ja, glaube ich, gerade offen, dann schauen wir
genau,
mal drauf.
Also die erste, also die steht jetzt hier als erstes, ich glaube nicht, dass es das eine nominelle erste Reihe ist, aber sind dann El, Sturm, Eder, was natürlich ganz gut passt. El und Sturm haben vergangenes Jahr schon miteinander gespielt, damals noch mit Soramis, der ist jetzt ja nicht mehr dabei, dafür Tobi Eder dabei, der jetzt auch nicht keine ganz schlechte Saison hatte und den El natürlich auch aus gemeinsamen Zeiten in Düsseldorf kennt. Ich glaube, das wird so eine, ja, so eine Mischung aus Checking-Line und Umschaltreihe, die aber durchaus auch Tore schießen kann. Also alle drei haben wirklich Stärken in der Defensive, können auch alle drei Unterzahl spielen, aber ist auch auf jeden Fall eine Reihe, die auch das gegnerische Tor mal aus der nächsten Nähe sehen wird.
Ja, da könnte man jetzt noch vom Spielertyp auch Kastner mit dazu nehmen. Ja, also das wäre für mich, da hast du natürlich dann, ja, ich weiß nicht, ob du das aufteilen musst und da irgendwie, weiß ich, einen Tiffels oder Peterka oder so dazustellen solltest. Nee, ich glaube, du müsstest einfach mit drei aus vier von Sturm, El, Eder und Kastner spielen und hast dann halt eine überragende Checking-Line mit Offensivpotenzial, wie du gesagt hast.
Ja, dann kommen wir zur zweiten Reihe, die wir gerade schon angesprochen. Elitz, Michaelis, Föderl. Herr Fetzer, bitte.
Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich, also es war ja auch so, dass Michaelis und Kahun teilweise zusammengespielt haben in der Vorbereitung. Wie heißen die Center? Was ist, wenn Lukas Reichel noch kommt? Ja, können wir jetzt alle spekulieren, vielleicht, wenn der Podcast raus ist, ist dann Reichel schon im Kader, ändert dann nochmal was. Aber die Frage ist, ob man nicht, sag ich mal, zu einem Center eher so einen Stürmer noch mit dazu tut, der Tempo hat. Also da denke ich natürlich jetzt in erster Linie an, ja, Reichel, wenn er kommt, Tiffels und natürlich Peterka. Wobei Tempo haben die natürlich auch, also auch im Föderl und Elitz hat Tempo, aber du weißt, was ich meine. Also dieses einfach, dieses eher das, die technische Geschwindigkeit und dann eben zusätzlich dann so ein, also ich könnte mir auch sowas vorstellen wie Elitz, Michaelis und dann Peterka und Tiffels dann eben. Also dass du dann da schon die Spielertypen so ein bisschen unterschiedlich hast. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher und bin ich sehr gespannt, wie es aussehen wird gegen die Slowakei. Oder ob du einfach sagst, okay, du machst Kahun und dann zwei aus Reichel, Tiffels, Peterka, wo du dann einfach sagst, okay, das ist extrem viel Speed.
Und ist doch nicht schon vor, dann nehmen wir direkt rein, nämlich die dritte Reihe, also wahrscheinlich eher die erste, wenn man so will, war jetzt gegen Frankreich, nämlich Kahun, Tiffels, Peterka. Extrem schnell, technisch stark, haben ja auch zwei Tore gemacht, Tiffels hat getroffen, Kahun hat getroffen, also zugegeben bei 3-3 in der Verlängerung, aber er hat trotzdem getroffen. Peterka schon mit einer Vorlage. Jetzt hat der Peterka natürlich gesagt, dass er sich erstmal wieder ein bisschen umgewöhnen muss an die kleine Eisfläche, die Winkel sind. Das hat der Grubauer ja auch gesagt. Das war irgendwie, wie war der Satz? Ich weiß gar nicht genau, wo er es gesagt hat, wo ich es gehört habe, aber das fand ich ganz gut, dass er irgendwie sagte, die Bande ist so weit weg wie nach Rosenheim. Das ist ja wirklich krass für einen Torhüter. Also Ich glaube, Verteidiger und Torhüter haben die größten Probleme damit, sich wieder umzustellen, weil die Winkel komplett andere sind. Die Stürmer halt mit anderen Winkeln aufs Tor rennen, aufs Tor schießen. Aber auch Gigi Paterka hat gesagt, er muss sich erstmal ein bisschen einspielen, hat jetzt aber ja 2 Spiele gemacht und das wird im Laufe des Turniers auch wieder kommen. Also Tiffelt, Garun, Paterka kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es langfristig funktioniert.
Ja, und wir haben ja in unserem allgemeinen Vorschau-Podcast auf die Gruppe auch schon, da hattest du ja Paterka als Player to watch. Und wenn du halt einfach 28 Tore machst in der NHL, er wird seine Chancen bekommen dann in dieser Reihe oder je nachdem, mit wem er spielt, ob da Reichel noch mit dabei ist. Aber wenn da Spieler sind, die technisch einfach gut sind, die auch den in den Raum schaffen. Also ich finde auch Tiffels ist ja auch einer, der kann einfach mit seiner Wendigkeit, mit seinem Tempo einfach 1 gegen 1. Ich denke auch auf WM-Niveau, auch gegen USA und Schweden, später vielleicht gegen Kanada, Tschechien, was auch immer, kann der einen Spieler schlagen. Und wenn er diesen Spieler geschlagen hat, dann irgendwie notgedrungen ist auch Paterka frei, wenn der in der Reihe spielt. Und wenn er die Scheibe bekommt, dann macht er den oft auch rein. Also insofern, ja, also Paterka ist natürlich ein riesen X-Faktor auf jeden Fall. Und den musst du auf jeden Fall in eine Situation bringen, sowohl im 5 gegen 5 als auch natürlich in Überzahl, dass er seinen Schuss dann anbringen kann und die Buden machen kann.
Ja, das Gute ist, dass auch alle 3 schnell sind, ne? Weil wenn einer so allen wegrennt, dann denkt, wo bleibt ihr denn? Oder andererseits einer denkt, scheiße, ich komme nicht hinterher und ich kann immer nur länger Pässe spielen. Das ist natürlich schon sinnvoll, dass 3 so schnelle Leute auch dann zusammenspielen. Kommen wir zur 4. Reihe, die finde ich auch sehr interessant. Stachowiak, Tuomi, Fischbuch. Ja. Stachowiak ist ja eh so ein bisschen, ja, einer meiner Lieblingsspieler, jetzt gar nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern wenn ich ihn in der Halle sehe. Also ich weiß nicht, ob der vielleicht ausgerechnet in Düsseldorf immer so aufdreht, aber ich habe ihn natürlich diese Saison wieder 2-mal gesehen. Letzte Saison natürlich noch viel häufiger wegen der Playoffs. Aber immer wenn ich den sehe, denke ich, mein Gott, ist der gut. Hat der eine Dynamik. Also der gibt nichts verloren. Der geht teilweise alleine durch, lässt 3 Leute stehen und der bringt den Körper mit. Also das ist echt so vom Spielertyp einer, dem ich sehr, sehr gern zuschaue.
Ja, und das hatte der aber auch schon vor seiner Breakout-Saison. Das war ja 22/23, als Ingolstadt Vizemeister geworden ist, unter Mark French. Davor sollte er eigentlich schon gehen. Ja, da hast du immer aber auch davor gesehen, da sind die Anlagen da. Der hat das Tempo, der hat die Technik, aber irgendwie hat immer der Tick noch gefehlt. Und der Tick fehlt jetzt halt nicht mehr, sowohl im Verein als auch eben in der Nationalmannschaft. Und diese Reihe, ja, da hätte ich mir auch guten Justin Schütz vorstellen können. Ja, denn du hast absolut einfach diese 2. So, ne? Ja, genau. Du hast die Stachowiak und Tuomi, die sicherlich das Tempo in beide Richtungen haben. Fischbuch ist dann schon einer, der die Stärken natürlich eher nach vorne hat. Schütz vielleicht auch. Und das ist dann so das Thema. Ja, machst du da einfach, sagst du Stachowiak und Tuomi verrichten nach hinten so viel Laufarbeit, dass du den Fischbuch da noch mit dabei hast? Oder ist das dann auch eine Möglichkeit, in dem Fall zu sagen, okay, da ist dann Ehl, Eder, Kastner vielleicht noch der 3. Stürmer, die läuferisch ja auch stark sind, vielleicht nicht ganz so flink, ja, läuferisch, wie ein Stachowiak und ein Tuomi. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, flinker, du verstehst, was ich meine. Ja, ja, vielleicht ein bisschen, ja, Tempo haben die ja alle, so ist es ja nicht.
Ich aber sagen, Fischbuch ist auch schnell.
Ja, ne? Genau, so ja, Fischbuch, ne? Ja, genau. Aber dann vielleicht
genug schnell.
Ja, ja, ja. Die schnelle Bewegung halt nach hinten, meine ich in dem Fall. Aber insofern, also diese Reihe macht einfach auch sicherlich Spaß, weil sie halt dann dieses Tempo hat. Und dann hast du vielleicht eher so die Grinder mit Stürmer in der Mitte und wer auch immer da auf dem Flügel spielt. Du hast das Tempo von Stachowiak, Tuomi, dem Duo und Fischbuch dann vielleicht dazu. Und du hast halt in den Top 6, wenn es die Top 6 sind, egal wie, aber von die vielleicht etwas technisch besseren Spieler oder die dann mehr zusammenspielen, die sich vielleicht auch ein bisschen länger festsetzen können im gegnerischen Drittel. Und deswegen gefällt mir das Lineup auf dem Papier schon, weil natürlich spielt Deutschland, wie es Harry Kreis vorgibt. Na, das ist schnelles Umschaltspiel, nicht lange im eigenen Drittel aufhalten, Scheibe hinter die Verteidiger, hinter die gegnerischen bringen, schnell auch ins gegnerische Drittel kommen. Transition-Eishockey, was einfach, ja, was auf internationalem Level auch funktioniert. Aber trotzdem hat so jede Reihe ihre Spezialität, würde ich sagen. Und das ist auf jeden Fall alles cool.
Genau, jetzt haben wir noch 2 Leute vergessen, weil die halt nicht gespielt haben in dem Spiel. Das ist einmal Maxi Kastner und einmal Josh Samanski. Auch 2 interessante Leute, aber mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Ne? Also Kastner natürlich klassischer Defensivstürmer, der natürlich auch treffen kann, aber absolutes Arbeitstier, gerade in Unterzahl. Und kann wühlen vorm Tor, hat ja auch wieder so ein abgefälschtes Ding jetzt gemacht. Und Josh Samanski hat ja halt jetzt so seine Breakout-Season, ne?
Ja, wobei die letzten beiden Jahre, würde ich sogar sagen.
Das stimmt, und, stimmt aber vorher schon gut.
Genau, ja. Und das finde ich halt schon irgendwie, ich weiß nicht, ob der auch unter dem Radar fliegt, weil er eben in Straubing spielt. Aber du musst halt schon sagen, als wirklich junger Spieler, ich meine, der Mann ist 22, ne? Hat er denn dann.
Ja, seine, so jung ist er jetzt auch nicht. Der guckt immer in den kanadischen
U3, an, ne? U23 Spieler, ja, aber. Ja, ja. Also die Schweizer keine U23-Spieler dabei, ja, also im, auf dem Feld. Ja, ich sag bloß, ja, also es ist ein U23-Spieler und es ist dann halt auch einer, der eben dann über U-Nationalmannschaft U20 jetzt reingewachsen ist in die Nationalmannschaft und der nicht gecuttet wird und man sagt, okay, du warst jetzt bis zum Schluss dabei, Dankeschön, sondern es wird an Justin Schütz gecuttet. Und das finde ich schon interessant. Und ob dann Szymanski eben auch vielleicht einfach eine Reihe centern wird und du dann die Möglichkeit hast, Kaun Michaelis zusammen in eine Reihe zu stellen. Insofern verstehe ich da auch in dem Fall von der Position her, du nimmst noch einen mit dazu, der Center spielen kann, einen weiteren Spieler. Kastner kann ja auch Center spielen, aber hast dann da die Möglichkeit, ja eben auch nochmal umzustellen. Insofern verständlich finde ich von der Kaderzusammenstellung, dass da Szymanski mit drin geblieben ist.
Absolut. Dann schauen wir mal auf die Defensive. Also da haben wir natürlich Leute, ich habe übrigens gar nicht über Moritz Müller gesprochen, den Kapitän jahrelang, der ja wirklich immer wieder echt hochfahren kann bei einer Weltmeisterschaft, der mir ja bei Deutschland viel besser gefällt als bei den Haien, muss ich sagen. Aber der auch für die Kabine wichtig ist, für die Außendarstellung und sowas. Also der war natürlich gesetzt. Das Gleiche gilt dann für Wissmann und den anderen Müller, den Jonas aus Berlin. Fabio Wagner, auch schon einer, der länger jetzt bei Nationalmannschaft dabei ist. Nicht seine erste WM, wobei ich sagen muss, ich finde, wenn du den siehst in der DEL, da wirkt er immer sehr dominant. Ich finde, das hat er bisher bei Weltmeisterschaften noch nicht so gezeigt. Und jetzt kommen wir nämlich dann genau zu dem Punkt. Colin Ukbekele, Lukas Käble, Tobi Forler. Drei Leute, die auch in der DEL starke Saisons gespielt haben, teilweise jetzt den Verein wechseln oder alle sogar den Verein wechseln. Ich überlege gerade. Ja gut, Forler war ja noch gar nicht da, aber du weißt, was ich meine. Aber es ist die Frage, wird das so eine Geschichte wie bei Müller, also Moritz Müller, dass sie nochmal einen draufpacken können und dann wirklich auf internationalem Niveau auch bestehen, oder wird das eher so eine Wagner-Hüttel-Nummer, dass man merkt, ja, eine WM ist doch noch was anderes als die DEL?
Ja, und das kann ich noch nicht beantworten. Ist natürlich auch wenig Nationalmannschaftserfahrung jetzt bei diesen Spielern. Oder zum Beispiel der Forler, der oft hat dann in der Vorbereitung mit dabei war, aber dann noch gecuttet wurde. Erstmal noch mal kurz zu Wagner. Ich finde, dass er jetzt für seine Verhältnisse keine gute Saison gespielt hat in der DEL. Also da war er schon mal besser. Aber er ist halt einfach der klare Defensivverteidiger auch. Ne? Also einfach, der hat einen ganz klaren Job. Der hat auch bis jetzt bei Weltmeisterschaften, ich glaube, ein Assist hat er insgesamt. 28 WM-Spiele, ein Assist. Also das ist einfach auch überhaupt nicht sein Job. Der soll Unterzahl spielen und einfach im 5 gegen 5 hinten aufräumen und die Scheibe rausbringen. Ja, in der Defensive, dadurch, dass eben auch die Spieler so ein bisschen fehlen mit Gawanke und Seider, die die Scheibe raustransportieren können, sehe ich so ein bisschen Lücken in diesem Jahr. Und ja, mal schauen, ob Maxi Zuber diese Lücke dann eben noch mehr schließen kann. Der war ja letztes Jahr auch schon mit dabei, als deutscher Meister damals, dann erste Weltmeisterschaft gespielt, gleich Silber gewonnen, ein wichtiges Tor gemacht im Halbfinale gegen die USA.
Jetzt aber auch, dann war ganz schön welche verschuldet, ne? Das sagt man doch mal, weil Maxi Zuber nicht vergessen. Ich meine, er ist so jung, der ist jetzt 21, entsprechend war er letztes Jahr erst 20.
Ich wollte gerade sagen, jetzt nochmal ein Jahr mehr eben Nordamerika,
AHL, ist ein guter sogar Mann, NHL. Gar keine Frage. Und er hat ja nicht umsonst jetzt sein erstes NHL-Spiel machen dürfen und dürfte auch auf jeden Fall nächste Saison oder in den nächsten Jahren noch diverse Chancen in der NHL bekommen. Aber ich finde, der ist manchmal ein bisschen schlampig, ne? Also du hast auch das eine Tor gegen Frankreich gesehen. Boah, das muss man nicht so spielen, diesen Fehlpass, ne? Aber klar, hat er natürlich nicht so geplant. Passiert auch manchmal. Aber das ist auf jeden Fall so ein Mann, der total überraschen kann, der auf einmal der Superverteidiger werden kann. Der kann dir aber auch mal ein paar Gegentore kosten.
Also ich denke, da wird viel auch Eiszeit auf die Reihe oder auf das Paar Wissmann-Müller zukommen. Ja. Und die, ja, also Wissmann bei Weltmeisterschaften, also ist ja erst eine dritte Weltmeisterschaft. Ja, 2022 hat er sein WM-Debüt gegeben, hat es eben dann letztes Jahr natürlich auch gespielt, jetzt zum dritten Mal. 18 WM-Spiele, 16 Punkte als Verteidiger, 3 Tore, 13 Vorlagen. Klar, Überzahl, ja, aber also einfach
diese auch, so Second Assist und so.
Ja, nein, aber du musst diesen Second Assist machen, auch mal so spielen. Und genau das ist eben das Ding. Genau das braucht Deutschland. Die brauchen diese Dinger hinten raus, diese sicheren Aufbaupässe oder einen, der die Scheibe raustransportiert gegen Mannschaften, die sie unter Druck setzen werden, ohne Ende, vor allem vorne im Turnier, Slowakei, Schweden, USA, die werden kommen wie die Feuerwehr. Und dann brauchst du die Verteidiger. Natürlich.
Ja, ich meine, der war letztes Jahr zweitbester deutscher Scorer mit einem Tor, 7 Vorlagen, also 8 Punkten, und er war insgesamt bei der kompletten WM auf Platz 11. Das hätte man vorher auch nicht zwingend erwartet, dass Kai Wissmann auf Nummer 11 steht, der Scorerliste.
Ja. Und dann haben wir noch die Torwartposition, wo du einfach einen einen Philipp Grubauer natürlich hast, der dir einfach auch gegen die Großen mal ein Spiel gewinnen kann, mal ein Spiel klauen kann, wird wahrscheinlich dann auch ein bisschen, kann sein, ein bisschen Rotation gibt in der Gruppenphase, bin ich sehr gespannt, wie die Starts dann auch verteilt werden. Also Grubauer, Niederberger natürlich, die ersten beiden und Antschitschka als jungen Goalie mit dazu. Ja, stellt sich eigentlich fast von allein auf diese Position, dadurch, dass Strahlmeier verletzungsbedingt nicht mit dabei ist. Denke ich, ist es so absolut okay, dann eben die ersten beiden zu haben, mit dem NHL-Goalie auch einen starken deutschen Torwart aus der DEL und dann den Jungen mit dazu.
Absolut. Und auf Niederberger kannst du dich immer verlassen. Ich finde, der schaltet ja nochmal eine Stufe hoch bei der Weltmeisterschaft. Der steht ja insgesamt, also ist ja jetzt schon sein 7. Turnier, wenn ich das richtig sehe. Und der steht bei 2,04 Gegentoren und fast 92% Fangquote. Also der ist wirklich extrem stark. Ich weiß noch, sein allererstes Spiel war ja 18 in Dänemark, wo es dann den Sieg gegen die Finnen gab, wo die Finnen noch mit einer richtig krassen NHL-Truppe aufgelaufen sind. Und da hat er die ja reihenweise zur Verzweiflung gebracht. Und danach ist es nicht schlechter geworden. Es lag auf jeden Fall auch an ihm, dass Deutschland vergangenes Jahr Silber gewonnen hat. Trotzdem glaube ich natürlich, dass er sich bewusst ist, dass er dieses Jahr deutlich weniger spielen wird. Und ich glaube, weil es Philipp Grubauer ist und die beiden sich auch privat verstehen, der Niederberger hat ja mal gesagt, dass sie sich häufig mal auch austauschen während der Saison, mal telefonieren oder WhatsApp schreiben und sich auch so Nerd-Talk machen über so Eishockey-Torwart-Sachen, über neueste Entwicklungen und wie regelst du das und wie reagierst du in der Szene und bla bla bla. Und ich glaube, die beiden verstehen sich echt richtig gut und dann ist es für Niederberger auch nicht so schwer, dann als zweiter Mann in ein Turnier zu gehen, als wenn jetzt ein anderer aus der DEL ihm vorgezogen werden würde.
Jo, das ist die deutsche Mannschaft. Und die startet gleich am ersten Turniertag rein gegen die Slowakei, 16.20 Uhr. Wir werden das Turnier ausführlich hier verfolgen, natürlich vor allem die deutsche Mannschaft auch mit Stimmen zum Spiel. Und ihr könnt das Ganze supporten unter startnext.com/WM2024. Große Vorfreude aufs Turnier auf jeden Fall.
Absolut. Und dann müssen wir natürlich zum Abschluss noch mal über die Trainer reden. Harry Kreis geht in sein zweites Turnier. War natürlich, erinnern wir uns mal bitte, wie viel Skepsis ihm vergangenes Jahr entgegengeschlagen war. Erstmal, wen nimmt der denn da mit? Und der spielt doch nur so alte 70er Jahre. Ich stelle mich hinten rein und bolle alles weg. Alles okay. Ich meine, das hat er natürlich ganz schnell beiseite gewischt, diese Klischees. Aber ich will auch gerne mal über die Co-Trainer reden. Ne? Also Alex Sulzer galt ja letztes Jahr schon als guter Mann. Und vor allen Dingen ist Serge Aubin dabei. Und das finde ich echt eine interessante Personalie.
Ja. Absolut. Und da muss man aber auch sagen, und das ist jetzt nicht nur Harold Kreis in Anführungsstrichen, sondern auch in den letzten Jahren, erinnere dich, als Marco Sturm dann 2018 McIlvain mitgenommen hat zum Beispiel, ja, weil er gesagt hat, okay, der hat halt jetzt einfach einen wichtigen Block meiner Mannschaft gecoacht, nicht als Headcoach, sondern als Co-Trainer. Ich sehe in dem was der einfach speziell kann, Special Teams, ja, Verteidiger, Stürmer betreuen, je nachdem, was dann die Aufgabe ist. Ich nehme den mit dazu und das finde ich wirklich sehr, sehr gut, den Trainerstab da nochmal, auch dann mit vielleicht einfach dem Ansprechpartner für diesen wichtigen Block, in dem Fall Serge Aubin, der auch mit Schwung kommt, durch den Meistertitel zu vergrößern. Absolut, absolut richtig so.
Und was interessant ist an Kreis, er kann echt loslassen. Ne? Also er ist ja eher so ein bisschen so der Supervisor-Mann. Auch letztes Jahr beim Turnier in Finnland, wenn wir da beim Training aufgetaucht sind morgens mit den ganzen Reportern und Reporterinnen, da war Harry Kreis teilweise gar nicht mit auf dem Eis. Ne? Da hat er einfach die Co-Trainer-Training machen lassen und er stand draußen bei uns, hat dann uns Interviews gegeben, hat so ein bisschen sich das angeguckt, ist teilweise gar nicht das ganze Training geblieben, hat sich so eine halbe Stunde angeguckt, ist er schon gegangen. Also der kann sehr gut loslassen und der ist keiner, der jetzt so der totale Kontrolletti ist und jetzt bei allem wirklich immer auf alles achtet. Der lässt die Spieler auch zum Beispiel auch abends rausgehen. Also klar, wenn jetzt irgendwie am Abend vor einem Spieltag da irgendwie 6 Spieler besoffen morgen um 5 ins Hotel torkeln, damit wäre Harold Kreis auch nicht einverstanden. Aber der ist schon sehr, sehr entspannt, so ein klassischer Players-Coach und denkt sich auch so, Jungs, ich verlange 100%, wenn wir Termine haben, aber wenn wir keine Termine haben, seid ihr freie Menschen, macht, was ihr wollt. Ne? Also im Rahmen, dass sie bei den Terminen natürlich 100% geben können.
Ich hab Bock aufs Turnier.
Ja, ich auch, absolut.
Kann losgehen. Auftaktspiel Deutschlands gegen die Slowakei, Freitag 16.20 Uhr und nach den Deutschlandspielen, zwischen den Deutschlandspielen, wenn es mal 2 Back-to-Back sind, nehmen wir vielleicht mal 2 zusammen, sprechen dann drüber, haben natürlich Stimmen von vor Ort, Eindrücke von vor Ort. Hier im Bissl Hockey Podcast. Danke an Bernd Schmeckerath.
Danke an Christoph Fetter.
Und danke an euch fürs Zuhören und natürlich auch weiter fürs Supporten.